Zu leben bedeutet immer wieder, jeden Tag aufs Neue, eine Auswahl zu treffen. Leben heißt immer wieder neu auszuwählen. Esse ich Joghurt oder Quark? Gehe ich zu Fuß oder nehme ich das Fahrrad? Trinke ich lieber Tee oder Kaffee? Das fragen wir uns jeden Tag und denken gar nicht drüber nach. Vor 100 Jahren hat in der Regel der Vater gesagt, was das Mädchen oder der Bub mal lernen sollen. Deswegen kamen da sehr viele Frauen als Krankenschwester in ihr Berufsleben. Das war sozusagen vorgegeben. Heute ist es so, wir haben eine Fülle an Berufen, an Ausbildungs- und Studiengängen, dass es junge Leute häufig überfordert. Ich erlebe das gerade so im Verwandtenkreis. Wie viel Kraft kostet es, die auszuwählen, zu entscheiden? Ja, und dann kommt die nächste Stufe. Besonders herausfordernd wird es nämlich dann, wenn ich nicht mehr das Subjekt bin, das auswählt, sondern wenn ich derjenige bin, der ausgewählt werden soll. Bewerbungsverfahren. Jetzt habe ich endlich einen Studiengang ausgewählt oder einen Ausbildungsgang. Und dann bekomme ich eine Absage nach der anderen. Das kann ganz schön wehtun, nicht ausgewählt zu werden, nicht angenommen zu werden. Und ich habe mich zurückerinnert, auch das zieht sich ja durchs Leben, ich weiß nicht mehr, war es 9. oder 10. Klasse, Tanzkurs in einem schwierigen Alter, wenn die Arme länger als die Ärmel sind und das Gesicht übersät von Fremdkörpern. Wirst du ausgewählt? Und dann ist ja noch die Frage, von wem? Also in beide Richtungen nicht immer einfach. Und ganz besonders wird es in Beziehungen, die bleibend sein sollen, sich Freunde auszuwählen oder selber ausgewählt zu werden als Freund. Das ist auch was Besonderes. Und wahrscheinlich das, was alles toppt, wenn es um eine Partnerschaft geht, die das Leben bleiben soll. Den oder die Richtige zu finden. Wird er Ja sagen zu mir, wenn ich frage? Freunde auswählen, Partner auswählen, das finden wir auch bei Jesus. Und da gibt es eine ganz besondere Geschichte, und die wird uns jetzt die Ingrid lesen, nämlich wo Jesus seine Freunde aussucht.
Jesus drehte sich um und sah, dass sie ihm folgten. Da fragte er sie: Was wollt ihr? Sie antworteten: Rabbi, das heißt übersetzt Lehrer, wo wohnst du? Er forderte sie auf: Kommt und seht selbst. Da gingen sie mit und sahen, wo er wohnte. Sie blieben den ganzen Tag bei ihm. Das geschah etwa um die 10. Stunde. Andreas war einer der beiden Jünger, die Johannes gehört hatten und Jesus gefolgt waren. Er war der Bruder von Simon Petrus. Andreas traf zuerst seinen Bruder Simon und sagte zu ihm: Wir haben den Messias gefunden, das heißt übersetzt der Christus. Er brachte Simon zu Jesus. Jesus sah ihn an und sagte: Du bist Simon, der Sohn des Johannes, dich wird man Kephas nennen. Das heißt übersetzt Petrus und bedeutet Fels. Am nächsten Tag wollten Jesus nach Galiläa aufbrechen. Da traf er Philippus. Jesus sagte zu ihm: Folge mir. Philippus kam aus Bethsaida. Das ist die Stadt, aus der auch Andreas und Petrus stammten. Philippus suchte Nathanael auf und sagte zu ihm: Wir haben den gefunden, von dem Mose im Gesetz geschrieben hat und den die Propheten angekündigt haben. Es ist Jesus, der Sohn Josefs. Er kommt aus Nazareth. Da fragte ihn Nathanael: Kann aus Nazareth etwas Gutes kommen? Philippus antwortete: Komm und sieh selbst. Als Jesus Nathanael zu sich kommen sah, sagte er über ihn: Das ist ein wahrer Israelit, ein durch und durch aufrichtiger Mann. Da fragte ihn Nathanael: Woher kennst du mich? Jesus antwortete: Noch bevor Philippus dich rief, habe ich dich unter dem Feigenbaum gesehen. Nathanael erwiderte, Rabbi, du bist der Sohn Gottes, du bist der König Israels. Jesus antwortete, glaubst du das, weil ich dir sagte, dass ich dich unter dem Feigenbaum gesehen habe? Du wirst noch viel größere Dinge zu sehen bekommen. Und er sagte zu ihm, Amen, Amen, das sage ich euch. Ihr werdet den Himmel offen sehen und die Engel Gottes werden vom Menschensohn zum Himmel hinaufsteigen und von dort wieder zu ihm herabsteigen.
Bitt für diese wunderschöne Geschichte aus dem Johannesevangelium. Es ist der Anfang einer großartigen Beziehung. Jesus wählt seine Freunde aus, seine Jünger, seine Schüler. Und die andere Seite ist, sie lassen sich auswählen. Hätten ja auch Nein sagen können. Sie folgen ihm. Und deswegen habe ich heute auch diese Predigt überschrieben mit der Überschrift, ihr könnt es vorne lesen, wenn Jesus ruft. Und dazu habe ich euch drei Gedanken mitgebracht. Wenn Jesus ruft, erstens, dann komm und schau es dir an. Komm und sieh, heißt es da so schön in dem alten Lutherdeutsch. Komm, schau es dir an. Wenn der Ruf Gottes in dein Leben kommt, dann wird er und dann kann er alles verändern. Die Söhne des Zebedäus, heißt es hier, das waren also Johannes und Jakobus, zwei Brüder und genauso ein anderes Brüderpaar, nämlich Petrus und Andreas. Diese zwei Brüderpaare waren Fischer. Sie haben ihrem Vater gedient, sie sind also in die Fußstapfen ihres Vaters getreten und Jesus ruft sie dort weg. Er sagt, verlasst die Boote, kommt und folgt mir nach. Also sein Ruf in die Nachfolge hat ihr Leben komplett verändert. Und was mir so interessant in dieser Geschichte ist, dieser Ruf von Jesus ist eben keine Einladung per E-Mail in ein Bewerbungsgespräch, wo ich mir am Ende aussuchen kann, verdiene ich vielleicht hier mehr als woanders oder ist der Job attraktiver, sondern es gibt eigentlich nur eine Entscheidungsfrage. Folge mir nach, komm. Und sie. Es gibt auch keine Auswahl nach Preis-Leistungs-Verhältnis. Das beste Produkt, Jesus, den Glauben zum günstigsten Preis, diese Frage stellt sich nicht, sondern es ist eine Beziehungsfrage. Jesus ruft Conny, Frank, Ingrid, komm und sie. Und die einzige Antwort ist ja oder nein. Dazwischen gibt es eigentlich gar nichts. Links oder rechts? Ich muss eine Entscheidung treffen. Ich muss mich für den Glauben entscheiden. Gott wird mich nie dazu zwingen. Das heißt, wenn Jesus in dein Leben hineinruft, dann antworte ihm. Denn deswegen ruft er dich ja. Und ich muss an der Stelle sagen, es gibt ja Menschen, die von frühester Kindheit auf mit Gott unterwegs sind, das gibt es auch. Aber von denen mal abgesehen wird jeder andere irgendwann in seinem Leben an den Punkt kommen, wo er den Ruf Gottes hört, weil er ihn bisher nicht gehört hatte und sich dann entscheiden müssen. Und diese Antwort, ja, ich will dir folgen, ist der Anfang, der Beginn einer Beziehung, ist der Anfang unseres Glaubensweges. Ich muss kommen, ich muss selbst sehen, ich darf mich vergewissern. Die Jünger gingen mit, heißt es da in der Geschichte, nämlich um zu sehen, wo Jesus wohnt. Und sie blieben den ganzen Tag bei ihm. Das heißt, sie haben seine Nähe gesucht und seine Nähe gefunden. Und die Folge wissen wir ja, sie sind bei ihm geblieben. Die nächsten Jahre bis zu seinem Tod. Der große Theologe des 20. Jahrhunderts, Dietrich Bonhoeffer, schreibt in seinem Buch Die Nachfolge: Der Ruf in die Nachfolge, also wenn Jesus ruft, der Ruf in die Nachfolge ist Bindung an die Person Jesu Christi allein. Durchbrechung aller Gesetzlichkeiten durch die Gnade dessen, der ruft. Das heißt, der Ruf in die Nachfolge heißt Bindung an Jesus. Nicht an eine Kirche. Wir wählen nicht aus zwischen, ich entscheide mich für diese oder für jene Kirche, sondern wir hören den Ruf Jesu in seine Nachfolge. Und der führt uns dann als seine Kinder in Gemeinschaft, sodass wir in einer Gemeinde, Kirchgemeinde, uns verbindlich zu Hause wissen. Aber der erste Schritt ist immer, der Ruf in die Nachfolge ist Bindung an Jesus, das heißt Beziehung. Und insofern ist mir wichtig in diesem ersten Gedanken, dass jeder von uns sich ja auch diese Frage stellen muss und darf, wenn du diese Bindung gar nicht kennst, wenn du dich nicht mit Jesus verbunden fühlst, dass er als Person dir etwas zu sagen hat in deinem Leben, dann frag dich, ob du seinen Ruf schon gehört hast oder vielleicht noch nicht gehört hast. Und die andere Seite, wenn du dich aber an Jesus gebunden weißt und sagst, ich glaube an Jesus, er ist mein Herr, er ist mein Heiland, er ist mein Erlöser, mein Retter, dann kannst du dich darauf berufen, dass du seinem Ruf gefolgt bist. Ganz einfach, dass du sein Eigentum bist. Das heißt einmal bei Paulus, der Geist Gottes gibt unserem Geist Zeugnis, dass wir seine Kinder sind. Da musst du keinen Menschen fragen. Da brauchst du kein Schriftstück dazu, sondern der Geist Gottes zeigt es dir in deinem Herzen, da, wo du mit Jesus unterwegs bist. Also nochmal dieser erste Gedanke, wenn Jesus ruft, dann komm und schau es dir an. Und dann komme ich zum zweiten Gedanken und der heißt, und dann finde deinen Bruder oder deine Schwester und führe ihn, führe sie zu Jesus. Das ist die Konsequenz aus dem ersten. Und wir haben das eben gehört von Ingrid. Sie hat gelesen, Andreas findet Simon, seinen Bruder, und sagt ihm, hey Simon, wir haben den Messias gefunden. Komm, schau es dir auch an. Also Andreas ruft Simon. Und ich habe mir die Frage gestellt, was macht christliches Leben, was macht das Leben eines Jüngers Jesu aus? Und natürlich, vielleicht sagst du als erstes, na klar, unsere ganze christliche Ethik, wie wir handeln sollen, dass wir Nächstenliebe üben sollen, dass wir Gerechtigkeit verteidigen und suchen sollen, das ist alles richtig. Aber das tun die Humanisten auch. Viele dieser guten ethischen Prinzipien gibt es im Judentum selbstverständlich, das ist ja unsere geistliche Wurzel, aber die gibt es auch im Islam. Also die christliche Ethik alleine ist es nicht, was uns als Kinder Gottes, als Nachfolger Jesu ausmacht, sondern Nachfolge heißt eben auch immer Sendung, Mission, davon weiterzusagen. Nachfolge heißt nie, schön, dass ich es gefunden habe. Hier ist es in meiner Hosentasche. Ich habe es gut zusammengefaltet. Das ist nämlich mein privater Glaube. Und den halte ich fest. Da setze ich mich auch drauf, damit ihn mir niemand wegnimmt. Sondern Glaube, Nachfolge heißt immer auch im Prinzip, es mitzuteilen, es weiterzusagen. Und das ist so wichtig. Ich habe Menschen getroffen, die haben diesen Punkt verpasst. Ich bin auch nicht der Mutigste. Aber ich erinnere mich an einen jungen Mann, der glaubhaft aus dem Islam zu Jesus konvertiert ist. Er hat gesagt, ich will mich taufen lassen, ich glaube an Jesus. Aber was er nie gemacht hat, ist, er hat es nie seiner Familie erzählt. Die waren ja weit weg, im Iran, auch als geflüchteter Afghan. Und er war hier, er war Mitglied in einer Gemeinde. Aber das Bekenntnis zu Jesus, das war sozusagen immer hier, aber nie dort. Und irgendwann nach Jahren hat er gemerkt, er macht das nicht, er schafft das nicht, er will das eigentlich gar nicht. Die Konsequenz war nämlich auch, der Tatsache ins Auge zu schauen, von der eigenen Familie verstoßen zu werden. Und irgendwann kam der Tag, wo er gesagt hat, eigentlich bin ich doch immer Muslim gewesen und das mit Jesus war nur Kindergarten. Und das war letztlich der Austritt aus der Gemeinde. Ich erzähle das als Geschichte, weil es doch vor Augen führt, wie wesentlich es ist, in der Nachfolge immer wieder auch diese Mission, diese Sendung zu verstehen. Es ist wesentlich, dass wir uns zu Jesus bekennen, dass wir sagen, ich glaube an Jesus und hey, der meint auch dich, er lädt auch dich ein. Und es ist eigentlich nichts Schlimmes. Wenn ich in einem schönen Konzert war, dann erzähle ich das weiter. Diese Woche 5 Prokofjew-Klavierkonzerte an einem Abend, das erzähle ich weiter. So, wow, das müsst ihr auch mal erleben. Sollte das unsere Philharmonie nochmal aufführen, irgendwann mal. Also das Schöne weiter zu sagen, ist doch eigentlich ein Vorrecht. Es ist keine Last, keine Bürde. Also ein wesentliches Zeichen unserer Nachfolge ist nicht nur, dass wir schön, brav unseren Glauben leben, indem wir niemand was Böses tun, sondern indem wir Glauben teilen, weitersagen, mitteilen. Nachfolge ist kein Selbstzweck. Nachfolge heißt Zeugnis. Wir haben heute einen Taufgottesdienst und das ist insofern besonders. Unsere Elke lässt sich taufen auf das Bekenntnis, dass sie sagt, ich glaube an den Vater, den Sohn Jesus Christus und den Heiligen Geist. Ich glaube und ich möchte diesen Glauben bekennen vor der Gemeinde, heißt vor Menschen, heißt vor der sichtbaren, aber gleichzeitig auch vor der unsichtbaren Welt. Das ist ein ganz wundervolles Bekenntnis, dass uns als Christen die Taufe als so ein, man sagt, Initiationsritus gegeben ist. Also Taufe heißt, Jesus ruft mich und ich sage ja und als Zeichen lasse ich mich taufen. Das ist sozusagen der Start. Ob man den nun Jahre später macht oder ganz am Anfang, darauf kommt es, glaube ich, in der Retrospektive, im Rückblick gar nicht mehr an. Aber so angelegt ist es als Zeichen des Staats in einer Beziehung. Also nimm das bitte mit. Wenn Jesus ruft, dann meint er damit nicht nur dich, sondern auch deinen Nachbarn. Und das Dritte ist, wenn Jesus ruft, kannst du den Himmel offen sehen. Und das ist diese wunderbare Episode, die wir zum Schluss der Geschichte gehört haben, als es um den Nathanael geht. Der Nathanael war ein Skeptiker. Und zwar gar nicht im negativen Sinn, sondern der hat sich auch mit den Heiligen Schriften auseinandergesetzt. Und da war klar, dass der Messias aus dem Stamm Juda kommt. Und jetzt kommen auf einmal andere junge Leute zu ihm, der Philippus, und sagt, hey, komm, wir haben den Messias gefunden, der kommt aus Nazareth. Und der Nathanael sagt, nee, das glaube ich gar nicht, das zweifle ich an. Aus Nazareth kann eigentlich nichts Gutes kommen. So war das. Doch dann findet Jesus ihn. Und auch wenn wir denken, dass wir durch andere Menschen zu Jesus gebracht werden, am Ende ist es immer wieder dieser persönliche Ruf. Jesus findet Nathanael und sagt, hey, ich meine dich, Nathanael, dich persönlich. Und Nathanael fängt an zu glauben, dass Jesus wirklich sein, der Messias ist. Und Jesus sagt, du wirst den Himmel offen sehen, Nathanael, und die Engel Gottes herauf und herniederfahren sehen auf den Sohn Gottes. Nun, ihr Lieben, ich weiß nicht, wer von uns mal den Himmel offen gesehen hat. Vielleicht sagst du, es ist ein schwieriges Bild. Vielleicht sagst du, ja, ich hatte Zeiten oder Momente in meinem Glaubensleben, da war es, als wenn der Himmel offen ist. Als wenn Gott gerade so persönlich da ist. Ich glaube, dass es ein Bild auch ist für Zeiten, wo wir wirklich auch durch Schweres durchgehen. Und in all dem Schweren merken auf einmal, der Himmel ist doch offen. Das kann zum Beispiel eine Diagnose sein. Da, wo auf einmal das Leben in seiner Endlichkeit oder eine Krankheit mit ihrer Finalität reinschlägt und auf einmal merkst du, da ist etwas, was dich trägt, was, wenn du das nicht hättest, würde jetzt alles zerbröseln und zerbröckeln. Und dieses eine ist der Glaube an Jesus. Und ich bin überzeugt, das sind die Momente, wo der Himmel offen ist. Auch wenn wir das vielleicht nicht buchstäblich sehen, dass die Engel auf- und niederfahren. Aber diese Momente, wo du spürst, ich werde gehalten. Da ist ein Stück offener Himmel. Ich bin hier nicht allein. Und selbst wenn alle Menschen weg sind, aber Jesus ist da. In der größten Anfechtung bekomme ich genug Kraft, um an ihm festzuhalten. Und ihr Lieben, in der Kirchengeschichte gibt es immer wieder besondere Frauen und Männer, die das erlebt haben in besonders herausfordernden Zeiten. Und ich habe vorhin schon einen erwähnt, einer der ganz großen Theologen des 20. Jahrhunderts. Und ich sage euch, er wäre genauso groß gewesen, Dietrich Bonhoeffer, wenn er nicht sein Leben für Jesus gegeben hätte. Wir reduzieren ihn in der Regel auf sein Martyrium. Und wir kennen wenig von seinen Schriften. Die sind aber alle wert, gelesen zu werden. Und da wir in dieser Woche einen ganz besonderen Jahrestag haben, wird uns Erkan jetzt mal etwas lesen und sagen zu diesem besonderen Menschen, der genau das erlebt hat, nämlich dass der Himmel offen ist.
Wir erinnern an Dietrich Bonhoeffer, der vor 119 Jahren in Breslau geboren wurde und dessen Todestag sich in der vergangenen Woche, genau am 9. April, zum 80. Mal jährte. Und das war nicht einfach so ein Todestag. Er wurde auf den ausdrücklichen Befehl Adolf Hitlers ums Leben gebracht. Und weil mir bewusst ist, dass Gottesdienstteilnehmer auch heute, deren Muttersprache nicht Deutsch ist und die vielleicht auch nicht meiner Generation angehören, sondern jünger sind, gestattet mir einen ganz, ganz kurzen Auszug. Wer war er? Dietrich Bonhoeffer war ein lutherischer Theologe und profilierter Vertreter der bekennenden Kirche. Er war am deutschen Widerstand gegen den Nationalsozialismus beteiligt. Etwa 1938 schloss er sich aus christlicher Überzeugung dem Widerstand gegen Hitler an. 1940 erhielt er Redeverbot, 1941 Schreibverbot. Am 5. April 1943 wurde er verhaftet und dann eben 2 Jahre später als einer der letzten NS-Gegner, die mit dem Attentat vom 20. Juli 1944 in Verbindung gebracht wurden, im KZ Flossenbürg hingerichtet. Das war genau am 9. April 1945. Tragischerweise ein Monat vor Kriegsende. Als seine letzten Worte sind überliefert, und das stelle ich mir so vor, er hat bestimmt den Himmel offen gesehen. Seine letzten Worte sollen gewesen sein, dies ist das Ende für mich, der Anfang des Lebens. Er hat im Dezember 1944 2 uns eigentlich bis heute sehr gut bekannte Gedichte geschrieben. Eins davon singen wir und kennen wir, von guten Mächten wunderbar geborgen. Er hat aber auch ein Gedicht geschrieben, wo er auf sich selbst schaut und sich fragt, wer bin ich? Und die Zerrissenheit deutlich wird zwischen dem, der in Jesus geborgen ist, egal was kommt, und dem Schweren, in Haft zu sein, nicht zu wissen, ob ich das überlebe. Und er fragt sich, wer bin ich? Sie sagen mir oft, ich träte aus meiner Zelle gelassen und heiter und fest, wie ein Gutsherr aus seinem Schloss. Wer bin ich? Sie sagen mir oft, ich spräche mit meinen Bewachern frei und freundlich und klar, als hätte ich zu gebieten. Wer bin ich? Sie sagen mir auch, ich trüge die Tage des Unglücks gleichmütig, lächelnd und stolz, wie einer, der siegen gewohnt ist. Bin ich das wirklich, was andere von mir sagen? Oder bin ich nur das, was ich selbst von mir weiß? Unruhig, sehnsüchtig, krank wie ein Vogel im Käfig, ringend nach Lebensatem, als wirkte mir einer die Kehle, hungernd nach Farben, nach Blumen, nach Vogelstimmen, dürstend nach guten Worten, nach menschlicher Nähe, zitternd vor Zorn über Willkür und kleinlichste Kränkung, umgetrieben vom Warten auf große Dinge, ohnmächtig bangend um Freunde in endloser Ferne, müde und leer zum Beten, zum Denken, zum Schaffen, matt und bereit, von allem Abschied zu nehmen. Wer bin ich? Dieser oder jener? Bin ich denn heute dieser und morgen ein anderer? Bin ich beides zugleich? Vor Menschen ein Heuchler und vor mir selbst ein verächtlich wehleidiger Schwächling? Oder gleicht, was in mir noch ist, dem geschlagenen Heer, das in Unordnung weicht vor dem schon gewonnenen Sieg? Wer bin ich? Einsames Fragen treibt mit mir Spott. Wer ich auch bin, du kennst mich. Dein bin ich, o Gott.
Vielen herzlichen Dank, Erkan, für diese ergreifenden Worte. Und ich finde es so wichtig, dass wir uns an solche Männer und Frauen Gottes erinnern. Die haben unsere Geschichte geprägt. Und du und ich, wir sind kein Dietrich Bonhoeffer. Und Gott wird auch nie uns etwas zumuten, was wir nicht tragen können. Und trotzdem finde ich es wichtig, dass wir mal wieder schauen, da wo Jesus ruft, in seine Nachfolge, da heißt es eben auch, dass wir die Bereitschaft haben, Jesus sagt, nimm dein Kreuz auf dich und folge mir nach. Und deswegen auch immer diese Perspektive zu haben, wir gehen mit Jesus unseren Weg und er führt uns, da wo er mit uns hingeht. Und deswegen ist diese Frage von Dietrich Bonhoeffer am Ende so entscheidend, oder diese Aussage als Antwort auf die Frage, wer ich auch bin, du kennst mich. Du, Jesus, kennst mich. Dein bin ich, o Gott. Und ich wünsche dir, ich wünsche euch diese Perspektive. Mit Jesus zu leben und zu gehen, lohnt es sich. Lass dich rufen. Höre seinen Ruf, gehe mit ihm. Und heute feiern wir ganz besonders in der Taufe dieses Bekenntnis, dass uns das allen nochmal vor Augen wird. Christsein ist nicht nur was, was man so nebenbei macht, sondern es ist die Entscheidung, meinem Herrn nachzufolgen, zu einem Ziel hin. Gott segne uns dazu. Amen.